Ein bloßer Mensch, der solche Dinge sagen würde, wie Jesus sie gesagt hat, wäre kein großer Morallehrer. Er wäre entweder ein Irrer oder der Satan in Person. Wir müssen uns deshalb entscheiden, entweder war oder ist dieser Mensch Gottes Sohn oder er war ein Narr oder Schlimmeres. Wir können ihn als Geisteskranken einsperren, wir können ihn verachten oder als Dämon töten oder wir können ihn zu Füßen fallen oder ihn Herr und Gott nennen, aber wir können ihn nicht mit gönnerhafter Herablassung als einen großen Lehrer der Menschheit bezeichnen. Das war nie seine Absicht. Diese Möglichkeit hat er uns nicht offen gelassen. Das ist das Zitat hinter diesem Trilemma, was wir eben gesehen haben. Hat sich vielleicht einer gedacht, ja, da fehlen ja noch ein paar Möglichkeiten neben einem Betrüger, Verrückten oder Gott, vielleicht noch ein guter Lehrer oder sonst irgendwas. Aber von Christus her, von Jesus her geht das nicht. Also er hat nicht gesagt, ihr könnt überlegen, ob ich ein guter Lehrer bin, dann könnt ihr versuchen, mich nachzuahmen. Das funktioniert so nicht. Das ist also das Zitat zu diesem Trilemma und gleichzeitig das Eingangszitat zu dieser Predigt. Und ich bin ein bisschen im Zwiespalt, auch bei der Vorbereitung, ist es jetzt eigentlich eine Predigt, was jetzt heute Morgen kommt, oder ist es eigentlich eher ein Referat? Es ist ein Vortrag. Das Thema, vielen Dank. Das Thema heißt, wer ist Jesus? Wir haben die Themen, die wir in der Woche dienstags im Alpha-Kurs behandeln, auch hier am Sonntag nochmal im Gottesdienst. Ich möchte uns erzählen von einem Polizisten, amerikanischen Polizisten namens Warner Wallace. Der ist tätig im Mordkommissariat in seiner Gegend und der weiß, nach welchen Indizien man suchen muss und welche überzeugend sind, um einen Mörder dingfest zu machen, zu überführen. Er war Atheist und auf der Suche nach Beweisen bezüglich des Glaubens, nach Indizien, die er heranziehen kann. Und ich erzähle kurz, was er selbst sagt. Er sagte: Ich hatte hier und da Gespräche mit Leuten, von denen ich wusste, dass sie Christen sind, eine ganze Reihe von ihnen Polizisten. Sie waren nicht wirklich vorbereitet, mir die Belege für oder gegen den Glauben zu zeigen. Sie konnten mir 5 Gründe nennen, warum sie glaubten, dass dieser oder jener Typ ein Mörder ist. Für mich war klar, aber sie konnten mir keine 5 Gründe nennen, warum sie glaubten, dass die Bibel glaubwürdig ist. Sie konnten mir keine 5 Gründe nennen, warum sie glaubten, dass die Bibel glaubwürdig ist und die Sache mit Jesus wahr ist. Für mich war klar, wenn Christsein heißt, dass ich die Beweislage ignorieren muss, bin ich nicht interessiert. Er ist dann mit 35 Jahren zum Glauben gekommen. Er hat angefangen, die Evangelien zu lesen, sich dafür zu interessieren, weil seine Frau ihn permanent mit in den Gottesdienst schleppen wollte. Und er ist dann mitgekommen und da lagen so Bibeln auf den Sitzen und er hat sich dann so eine Bibel gekauft, hat 6 Dollar investiert, mehr wollte er nicht, weil er sagte, wenn ich viel investieren, halt sowieso nicht da viel von und hat das dann mit Analysesystemen, mit forensischer Aussageanalyse, also in einem System gemacht, mit dem er Mörder überführt. Indizien bis ins Detail zu gucken, Aussagen, jedes Wort rumzudrehen, um zu gucken, was ist wahr. Und er ist später zum Glauben gekommen, durch das Lesen der Bibel auf diese Art und Weise. Nun muss man nicht Polizist im Mordkommissariat sein, um Christ zu werden. Aber mich hat das bewegt. Christen konnten ihm keine 5 Indizien und Hinweise, Beweise liefern, warum die Sache mit Jesus wahr sein sollte. Die Frage habe ich mir gestellt, die Frage, die ich heute Morgen stellen will, kannst du jemanden, der sagt, sag mal, die Bibel ist doch wirklich Humbug. Du glaubst doch nicht selbst, was da drin steht. Könntest du ihm 5 Dinge nennen, wo du sagst, pass mal auf, ja, ich kann deine Aussage verstehen. Es ist wirklich, es klingt alles sehr weit weg. Aber ich will dir 5 Indizien nennen, die darauf hinweisen, dass die Bibel wahr ist, dass die Sache mit Jesus wahr ist, dass Jesus tatsächlich Gottes Sohn, tatsächlich Gott ist. Oder müsstest du sagen, das musst du halt glauben. Ist man schnell fertig? Und vielleicht ziehen andere auch die Augenbrauen hoch und sagen, so sind sie, die Christen. Das musst du halt glauben. Ich hatte einen guten Bekannten in der Gemeinde, wo ich vorher war, der sagte, Stefan, ich habe immer den Eindruck, wenn ich Christen begegne aus eurer Gemeinde, fand ich auch, war ja ehrlich, dass wenn ich mit ihnen ins Gespräch komme, dass ich den Verstand an der Garderobe abgeben muss, wenn ich gläubig werden will. Und dazu bin ich schlicht und ergreifend nicht bereit. Und ich finde es auch erschreckend, dass wir manchmal als Christen, als Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, den Eindruck vermitteln, den Verstand an der Garderobe abgeben zu müssen. C.S. Lewis hat einmal, dieser C.S. Lewis, der von dem Zitat, und hat mal ein Buch geschrieben, ich erlaube mir zu denken. Und ich denke, das ist gut, wenn wir Christen uns erlauben zu denken. Und wenn wir es tatsächlich tun. Ich kann, und jetzt mache ich auch ein bisschen Werbung, eben hatten wir schon Klotzwerbung und so alles Mögliche hier. Ich will auf eine Homepage hinweisen, wer gerne oder wer dann interessiert und sagt, ich möchte tiefer graben. Ich möchte nicht, dass wenn einer irgendwie mich über naturwissenschaftliche oder andere wissenschaftliche Fragen ausfragt, ins Schwimmen kommen und Angst haben, dass mein Glaube zerbricht, wenn ich mich damit beschäftige, sondern ich möchte begründet glauben. Den kann ich nur empfehlen, auf dieser Homepage nachzuschauen. begründetglauben.org ist von dem Institut für Glaube und Wissenschaft. Das ist in Marburg. Und dort wird man fündig und kann gar nicht mehr aufhören, Dinge zu lesen und Videos anzuschauen. Wirklich kluge Videos von klugen Wissenschaftlern, die Naturwissenschaft betreiben und Historiker und Archäologie betreiben und Christen sind. Sowas gibt es tatsächlich. 5 Indizien, warum die Berichte von Jesus wahr sind. Ich glaube, es nützt ja nichts, darüber zu lamentieren und zu jammern, dass das nicht möglich ist. Ich möchte 5 Indizien nennen. Einmal die Voraussagen, Prophetien, dann Auferstehungsberichte. Das dritte ist Berichte außerbiblischer Zeugen, die Worte von Jesus selbst. Das vierte und die Auswirkungen des Glaubens bis heute. Ich versuche so schnell wie möglich zu machen, damit das hier nicht eine ewige Angelegenheit wird. Man könnte das wirklich, wenn sich da rein begibt und daran forscht ein bisschen und da nachschaut, der wird begeistert sein, was man da rausholen kann. Also erstens Voraussagen, Prophetien. Von allen Prophezeiungen in der Bibel sind keine so zahlreich und ausführlich wie die von Jesus Christus. Es gibt 55 sehr detaillierte Prophetien im Alten Testament und über 300 Prophetien, die im Alten Testament geschrieben sind. 1600 Jahre sind so die ältesten vor Christus, bis knapp 400 Jahre vor Christus sind die jüngsten. Und da geht es darum, dass seine Abstammung vorausgesagt ist, dass er von einem Vorboten angekündigt wird, ist vorausgesagt, dass er von dem Heiligen Geist erfüllt werden wird, mit seinem Wirken in Galiläa beginnt, dass er ein vertrauter Freund ihn verraten wird zu einem Preis von 30 Silberstücken. Die Umstände seines Todes werden vorhergesagt. Solche Details wie seine Bestattung im Grab eines Reichen, dass ihm kein einziger Knochen gebrochen werden würde, ungewöhnlich für eine Kreuzigung, aber seine Seite durchbohrt, all das wird vorausgesagt im Alten Testament. Mathematiker haben mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung herausgefunden, dass wenn man von diesen 55 oder auch 300, wenn 8 wirklich zur Erfüllung kämen, also 8 von diesen Prophetien erfüllt werden würden, bestände die Wahrscheinlichkeit dafür 1 zu 100 Trillionen. So sieht die Zahl 100 Trillionen aus. Wenn 8 Prophetien, das 8 Prophetien wirklich erfüllt wird. 1 zu 100 Trillionen. Dass tatsächlich alle erfüllt sind, ist mathematisch gesehen unmöglich. Aber es ist nachweisbar vom Alten zum Neuen Testament. Welche Schlussfolgerung können wir daraus ziehen? Ein Autor schrieb darüber, wenn die Glaubwürdigkeit und Genauigkeit der Berichte über Jesus vor Gericht juristisch überprüft werden würden und man dazu die Indizien heranzöge, welche die erfüllten Voraussagen der Bibel liefern, dann könnte in dieser Frage kein Zweifel bestehen. Eine überwältigende Menge verfügbarer, aussagekräftiger Indizien zeigt eindeutig, dass die Bibel übernatürlichen Ursprungs ist, geschrieben von Menschen, von Gott inspiriert und dass die Sache mit Jesus wahr ist. Also, das sagen Juristen, die noch nicht mal unbedingt Christen sind. Also, da geht es nicht, dass einer sagt, ich weiß schon, was rauskommen muss und jetzt gucke ich mal so lange, bastel ich mir das so lange zurecht, bis es auch rauskommt. Zweitens, Auferstehungsberichte. Ich habe an euch weitergegeben, was ich selbst als Überlieferung empfangen habe, nämlich als erstes und grundlegendes. Christus ist für unsere Sünden gestorben, wie es in den Schriften vorausgesagt war und wurde begraben. Das sagt der Apostel Paulus im ersten Brief an die Korinther. Ich habe euch weitergegeben, was ich selbst an Überlieferung empfangen habe, nämlich als erstes und grundlegendes, Christus ist für unsere Sünden gestorben, wie es in den Schriften vorausgesagt war, und wurde begraben. Diese Informationen gehen auf die ersten 5 Jahre nach dem Tod von Jesus zurück. Die ersten 5 Jahre. Jetzt sagt man ja, sagen viele, auch Theologen, viele andere, das sind Legenden. Nur Legenden brauchen viel länger, um sich zu entwickeln. Das sagt jeder Literaturwissenschaftler. Legenden brauchen für ihre Entstehung wesentlich länger als 5 Jahre. Und außerdem berichtet Markus in seinem Evangelium von dieser Grablegung. Und seine Berichte sind nachweislich sehr alt. Und bei ihm fehlen alle Elemente in diesem kurzen Markus-Evangelium, sehr sachlich geschrieben ist, die auf eine Legende schließen würden. Das zweite, was Auferstehungsberichte so wahr machen, ist, das leere Grab wurde von Frauen gefunden. Also ihr müsst ja aufpassen hier, dass man nicht hinterher sagt, der diskriminiert, der sagt, das Leere von Frauen gefunden, deswegen ist es wahr, könnte man positiv oder negativ sehen. Frauen hatten damals vor Gericht überhaupt keine Aussagemöglichkeit. Ihre Aussage galt als unzuverlässig. Das war damals so, kann ich auch nicht ändern. Heute ist es glücklicherweise nicht mehr so. Heute dürfen Frauen wählen. Was ein Glück ist das. Das ist auch noch nicht in allen Ländern so. In der Schweiz war es noch gar nicht so lange. Also, das leere Grab wurde von Frauen gefunden. Frauen waren das, die zuerst erlebt haben, das Grab ist leer. Bei einer Legende, wenn einer so eine Geschichte erfindet, möchte er, dass die Leute glauben, dass das wahr ist. Und dann fängt er nicht an mit Dingen, wo gleichzeitig jeder wusste, also das kann ja nun wirklich nicht sein. Wenn Frauen da zuerst auftauchen, ist das ein bester Beweis dafür, dass es nicht wahr ist. Also, eine erfundene Geschichte hätte niemals Frauen zuerst zum Grab geben lassen. Aber das ist typisch Jesus. Das ist typisch Gott, dass die Männer sich alle verkrochen haben und die Frauen zuerst am Grab stehen. Der einzige Grund, dass von den Frauen berichtet wurde, ist, dass es so wiedergegeben wurde, wie es wirklich war, die Sache mit der Auferstehung. Das dritte, bei mehreren Gelegenheiten und Situationen ist Jesus nach seinem Tod von verschiedenen Personen begegnet, und zwar als Lebender. Die Liste der Augenzeugen ist extrem lang. Paulus sagt in 1. Korinther 15, 4 bis 6, er ist am dritten Tag vom Tod auferweckt worden, wie es in den Heiligen Schriften vorausgesagt war, und hat sich Petrus gezeigt, danach dem ganzen Kreis der 12, später sein ihn über 500 Brüder auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Das sagt Paulus in diese Situation rein. Das heißt, die meisten leben noch. Das ist ein sehr deutlicher Hinweis. Fragt sie doch. Fragt sie doch, ob es stimmt. Fragt sie doch, ob diese Dinge wahr sind oder ob es gelogen ist. komme später noch auf den Bibeltext zurück. Da heißt es, dass Maria völlig entsetzt ist, guckt in das Grab und begegnet ihrer Meinung nach dem Gärtner und sagt, wo hast du denn hingeschleppt? Das Grab ist leer. Irgendjemand hat ihn geklaut und hat ihn woanders hingetragen. Also da war nicht, ja, da ist auferstanden, sondern das kann nicht sein. Das so, und komme ich später noch drauf zurück. Diese Begegnungen mit Jesus können nicht einfach so als Legende abgetan werden. Dafür sind die Berichte zu genau und sehr früh weitergegeben worden. Man müsste schon alle, die damals gelebt haben, Paulus, die Jünger, alle als Lügner bezeichnen. Also das muss man erst mal schaffen, zu sagen, alle lügen, nur ich nicht. Oder die so denken wie ich. Und die letzte Tatsache, die ersten Jünger glaubten plötzlich, dass Jesus vom Tod auferstanden war und waren bereit, für diese Tatsache zu sterben. Und dabei hätten sie eigentlich genau das Gegenteil glauben müssen. Der jüdische Glaube schließt nämlich aus, dass irgendeiner vom Tod auferweckt wird vor dem Ende aller Zeiten, vor dem Ende der Welt, bevor dann so eine allgemeine Auferstehung gibt. Auch das war sehr vage. Also Auferstehung war nichts, wie wir manchmal denken, was so ganz natürlich war. Wie als wäre die Wunder, die wären ganz natürlich. Die Leute waren halt ein bisschen naiv. Wir haben heute Handys und Autos mit 500 PS, also sind wir schlauer als die Leute damals. Also diese Überheblichkeit sollten wir ablegen. Die Leute damals haben, das, für die waren Wunder genauso Wunder wie für uns. Und die hatten genauso ihre Zweifel und gesagt, das glaube ich nicht, kann doch nicht sein, was der da macht. Und Auferstehung war nicht was, wo sie sagen, klar, begegnet uns ja täglich. Die Jünger haben eigentlich nicht an Auferstehung geglaubt, sie haben es dann erlebt. Christus ist auferstanden und haben das verkündet und wussten, jetzt beginnt unser Leben neu. Sie waren bereit für diese Tatsache, dass Jesus lebt, Jesus Gott ist, Gottes Sohn, der auferstanden ist, zu sterben. Und wer ist schon bereit, für eine selbst konstruierte Legende zu sterben? Also ich kenne keinen. Sogar die eher skeptische, also christentumsskeptische Zeitschrift Geo kommt in einer Ausgabe dazu zu sagen, Wissenschaftler müssen erkennen, dass es für das zentrale Wunder der Auferstehung, das erst das Christentum ermöglicht, viele gute Hinweise, wenn nicht sogar Beweise gibt. Egal wie Sie zu Christus und Jesus und Jesus im Christentum stehen, Sie müssen es anerkennen, dass es zu viele erdrückende Beweise und Hinweise dafür gibt. Dass die Auferstehung wahr ist. Weiter sind außerbiblische Quellen. Ich habe wieder so eine Homepage-Angabe von Begründet Glauben. Wer sich das abfotografieren will oder abschreiben, kann das tun. Antike Quellen, die Jesus außerchristlich belegen. Es ist nicht so, dass es alles nur in der Bibel steht und sonst gäbe es von Jesus keinerlei Berichte. Es gibt eine ganze Reihe von Geschichtsschreibern, die Jesus als historische Person erwähnen. Viele stammen aus dem 1. oder 2. Jahrhundert und stehen Jesus ganz unterschiedlich gegenüber. Manche sind eher positiv Christus zugeneigt und manche sehr ablehnend. Es gibt, ich möchte zwei nennen und zwei Zitate. Einer ist Flavius Josephus. Der hat gelebt von 37 bis 38 nach Christus, also 4 Jahre, nachdem Jesus gestorben ist, 4, 5 Jahre, bis 100 nach Christus. Er war ein römisch-jüdischer Geschichtsschreiber und er war kein Christ. Und er sagt, um diese Zeit lebte Jesus ein weiser Mann, wenn man ihn überhaupt einen Menschen nennen darf. Er vollbrachte nämlich ganz unglaubliche Taten und war der Lehrer aller Menschen, die mit Lust die Wahrheit aufnahmen. So zog er viele Juden und auch viele Heiden an sich. Dieser war der Christus. Und obgleich ihn Pilatus auf Betreiben der Vornehmsten unseres Volkes zum Kreuzestod verurteilte, wurden doch seine früheren Anhänger ihm nicht untreu. Denn er erschien ihnen am 3. Tage wieder lebend, wie Gott gesandte Propheten dies und 1000 andere wunderbare Dinge von ihm vorhergesagt hatten. Und bis auf den heutigen Tag besteht das Volk der Christen, die sich nach ihm nennen, fort. römischer Geschichtsschreiber, außerbiblische Quelle. Und dann gibt es noch einen Typen, der heißt Phlegon von Tralles. 80 hat er gelebt bis 137 nach Christus und er war ein Hofbeamter des römischen Kaisers Hadrian. Seine Schriften sind eigentlich verloren gegangen, aber er wird mal zitiert von einem, der 100 Jahre später gelebt hat, von einem Eusebius von Caesarea, wen das interessiert. Und der sagt, im vierten Jahr der 202. Olympiade ereignete sich ein großes Sonnenfinsternis, die alle bisher Eingetroffenen überragt. Zur sechsten Stunde wurde der Tag zur dunklen Nacht, so dass am Himmel die Sterne sichtbar wurden. In Bithynien bebte überdies die Erde und die Stadt Nicäa stürzte zum größten Teil ein. Wenn man das zurückrechnet, ist ja nicht so schwer, Historiker können das, kommt man auf das vierte Jahr der 202. Olympiade, das ist das Jahr 32 bis 33 nach Christus. Also dann, als Jesus gestorben wurde. Sagte, um die sechste Stunde gab es eine Sonnenfinsternis. Wer die Berichte von Jesus von der Kreuzigung liest, wird da drauf kommen. Was war? Es verfinsterte sich die Sonne, als Jesus starb. Es gab ein Erdbeben und das wird hier berichtet. Wer sagt, das ist doch alles Legende? Hier wird es von einem Historiker berichtet. Das vierte, die Jesusworte selbst. Und dann gibt es noch ein paar Auswirkungen. Die Jesusworte selbst. Aus Zeitgründen verweise ich auf die letzte Predigt. Jesus sagt ständig, ich bin. Ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben. Ich bin der gute Hirte. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin. Und die Leute damals, denen ging das wie ein Stich ins Herz. Genau deshalb ist Jesus gekreuzigt worden. Nicht, weil er so viel Wunder getan hat, sondern weil er permanent von sich behauptet hat, dass er Gott ist. Er hat nicht gesagt, hier komme ich, Gottes Sohn, ich bin Gott, jetzt mal alle hören auf mich. Aber die gläubigen Juden der damaligen Zeit, die wussten genau mit diesen Worten, die Jesus gebraucht, das kann eigentlich einer nur, kann nur sagen, wer Gott ist. In den alttestamentlichen Schriften, da sagen die Propheten, so spricht der Herr. Wenn sie eine Botschaft von Gott bekommen haben, sagen sie, so spricht der Herr. Und sie geben das weiter, was wir von Gott bekommen haben. Was sagt Jesus, wenn man die Lutherbibel liest? Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Ich sage euch. Und das war ein permanenter Stich ins Herz dieser frommen Juden, der sagte, permanent tut der so, als wäre der Gott. Also seine Worte führen dazu zu diesem Trilemma und nicht zu diesem Quadrilemma, dass er irgendwie ein guter Lehrer war. Er sagt, ich bin Gott. Betrüger, verrückt oder Gott. Dazu müssen wir uns entscheiden. Man kann nicht sagen, ja, ich glaube so ein bisschen Gott vielleicht, aber eher auch so nicht Betrüger, aber guter Lehrer. Also eins, die Auswirkungen von Jesus, von seiner Auferstehung, davon, dass er Gott ist, dass er Menschenleben neu macht, sind unbestreitbar bis heute. Ich habe hier mal ein Buch, auch wieder eine kleine Werbung, aber es ist ein wirklich gutes Buch. Kein Grund zur Skepsis von Stefan Gustafsson. Wunderbar zeigt er auf, wie das Christsein, er schonungslos zeigt der Skeptiker auf, sagt, was sie denken und wie sie argumentieren und sagt aber auch, wie das Christsein unsere, vor allen Dingen unsere westliche Kultur geprägt hat. Und ein Zitat daraus. Gleichgültig, das ist von Jaroslav Pelikan, einem Yale-Professor, der hat gelebt von 1923 bis 2006, der sagt, gleichgültig, was wir persönlich von ihm denken, also von Jesus oder glauben, müssen wir feststellen, dass Jesus von Nazareth seit beinahe 20 Jahrhunderten die bestimmende Figur der westlichen Kulturgeschichte ist. Wäre es möglich, aus diesem Zeitraum mit einer Art Riesenmagnet jedes Metallteilchen herauszuziehen, das Spuren seines Namens trägt, wie viel würde dann noch übrig bleiben? Nach dem Jahr seiner Geburt datiert der größte Teil der Menschheit den Kalender. In seinem Namen fluchen Millionen und in seinem Namen beten Millionen. Ein anderes Buch, was ich empfehlen kann, ist das von Vishal Mangalwadi, das heißt das Buch der Mitte. Dort wird das sehr deutlich beschrieben, wie das ist ein Inder, indischer Philosoph, auch Theologe, wie das Christentum
die westliche Kultur dahin gebracht hat, wo es ist und wo die Unterschiede liegen zu anderen Kulturen. Und dann gibt es noch einen, sag ich mal, Sohn Gummersbachs, einen ganz berühmten Sohn Gummersbachs, Atheist, hat 1949 im Gymnasium Moltkestraße sein Abitur gemacht, ist der berühmteste noch lebende deutsche Philosoph, Jürgen Habermas. Vielleicht hat jemand da schon mal was von gehört. Kommt also, ist in Düsseldorf geboren und in Gummersbach aufgewachsen. Wie gesagt, der hat mit Glauben so ziemlich gar nichts am Hut. Aber er sagt, die Ideen von Freiheit und solidarischem Zusammenleben, von Menschenrechten und Demokratie sind unmittelbar ein Erbe der jüdischen Gerechtigkeits- und der christlichen Liebesethik. Dazu gibt es bis heute keine Alternative. Also ihm vorzuwerfen, dass er tendenziös sowieso zum Christentum hinweisen will, das wäre, ehrlich gesagt, sehr belustigend. Er sagt, das ist so. Und es gibt bis heute keine Alternative. Also alle Alternativen sind offensichtlich gescheitert. Ich habe also jetzt einige Indizien genannt, die deutlich machen, wer Jesus war. Nicht nur ein moralisch guter Lehrer, sondern C.S. Lewis sagt, diese Möglichkeit hat uns nicht offen gelassen. Er war der Sohn Gottes selbst. Ich möchte aber so gegen Ende der Predigt noch eine persönliche Frage stellen. Woher kannst du ganz persönlich, woher kann ich, wo können wir ganz persönlich erfahren, wer Jesus ist? Ist ja nett, wenn man viele Indizien hat und viele Beweise. Und es ist offensichtlich auch hilfreich. Es ist gut, ein bisschen ausgerüstet zu sein. Dazu zwei Bibelstellen. Und bei beiden Ereignissen, die ich kurz erwähnen werde, geht es um Ereignisse nach der Auferstehung. An einem Ereignis ist Maria Magdalena beteiligt, die Jesus von Dämonen befreit hat. Sie steht, wie ich eben schon kurz erwähnt, konsterniert vor dem leeren Grab, weint, kann es nicht fassen, was sie sieht, dass Jesus nicht mehr da ist. Sie sieht zwei Engel leuchtend, die sie fragen, warum sie weint. Und was sagt sie? Sie haben meinen Herrn weggenommen. Johannes 20 ist das nachzulesen. Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Also nochmals, keine Spur von Auferstehungsglauben. Dann dreht sie sich um. Jesus steht hinter ihr. Sie erkennt ihn aus irgendwelchem Grund nicht. Aber sie hat den Eindruck, dass der Gartenarbeiter. Und sie sagt zu Jesus, und Jesus fragt sie, warum weinst du? Und sie sagt, mein Herr, wenn du ihn umgebettet hast, dann sag mir, wo du ihn hingetragen hast, dann kann ich ihn holen. Doch Jesus sagte nur, Maria. Da drehte sich zu ihm um und sagte, Rabuni, das ist Hebräisch und bedeutet Lehrer. Maria hat eine Erinnerung an Jesus. Sie hat ein Bild von Jesus in ihrem Kopf. Die hat eine Vorstellung. Und ich glaube, das haben wir alle, ob wir Christen sind oder nicht. Ob wir skeptisch sind, noch in der Distanz oder nicht. Wir haben alle ein Bild von Jesus im Kopf. Woher das kommt, ist immer die Frage. Das, was wir denken, ist immer geprägt und haben wir gelernt und haben wir uns angelesen, angehört, vom Elternhaus mitgebracht, ganz unterschiedlich. Jedenfalls hat dieses Bild, diese Erinnerung von Jesus bei Maria dazu geführt, dass sie Jesus nicht wahrnimmt. Ihr Jesusbild hat dazu geführt, dass sie Jesus nicht wahrnimmt. Und sie erkennt ihn so lange nicht bis Jesus ihr fünf Indizien nennt, wie es heute, sondern sie bei ihrem Namen nennt. Maria. Und plötzlich fällt es ihr wie Schuppen von den Augen. Und sie sagt nicht, das kann ich jetzt alles hier nicht glauben. Also das musst du mir erklären. Wie kann das denn hier gehen? Sondern als Jesus sie beim Namen nennt, sagt sie, Rabuni, eigentlich heißt das mein Lehrer. Das Rabbi ist die Bezeichnung eigentlich. Rabuni ist ehrerbietende Form von Rabbi, mein Meister, mein Lehrer, mein Herr, könnte man auch sagen. Sie erkennt es. Das eine Wort braucht es, dass Jesus selbst dich und mich und beim Namen nennt. Das braucht es. Du kannst deinen Namen da einsetzen. Doch Jesus sagte nur, wenn du den Vers 16 nimmst, ich mache jetzt kurz eine halbe Minute Pause, lies diesen Vers 16 und setz deinen Namen ein. Und dann überlege, was wäre denn deine Antwort? Die zweite Begebenheit, 8 Tage später, Thomas kommt zu den Jüngern, die Jünger erzählen ihm begeistert, wir haben Jesus gesehen, sagt, glaube ich alles nicht, wenn ich nicht meine Hände in seine Wundmale legen kann, dann glaube ich es nicht. Er ist voller Zweifel und sagt, ich glaube es nicht, ich muss es sehen, ich muss ihn begreifen, um es zu begreifen. Und dann ist Jesus so gnädig und kommt. Und Thomas darf seine Hände in die Wundmale von Jesus legen. Und was sagt er? Ja, jetzt habe ich es verstanden, jetzt glaube ich es, bist auferstanden, schon beeindruckend. Was sagt er? Du bist mein Herr und mein Gott. Du bist mein Herr und mein Gott. Wer ist Jesus? Alle Indizien und Beweise und biblischen Berichte und die Menschen von damals sind erdrückend. Sie sind alle davon überzeugt, dass Jesus Herr und Gott ist. Hans-Joachim Eckstein sagt, die Auferstehung ist die Geburtsstunde der Erkenntnis von Jesus Christus. Der Ostersonntag ist die Geburtsstunde der Jesus-Erkenntnis. An Karfreitag bei seiner Kreuzigung haben wir gedacht, jetzt hat Gott ihn im Stich gelassen. Nach der Auferstehung erkennen wir, Jesus ist tatsächlich der Sohn Gottes. Er gehört schon immer auf die Seite Gottes. Es bleibt allerdings alles so lang eine distanzierte Aussage, bis wir mit Maria und Magdalena und Thomas sagen können, mein Meister, mein Herr und mein Gott. Amen.